Das eine sind Frauen, die plötzlich merken, eigentlich ist doch alles ganz in Ordnung in meinem Leben. Trotzdem, ich kann mich nicht freuen. Ich schaue eine schöne Blume an oder ich rieche einen leckeren Duft oder ich treffe mich mit Menschen, die ich liebe oder gerne mag. Ich kann aber mich nicht freuen. Also die emotionale Antwort auf diese Dinge bleibt aus. Das ist die eine Gruppe. Und die anderen sind die, die eher so aggressiv werden. Also die merken, oh, mir wird alles zu viel. Puh, ich fahre schnell aus der Haut. Also diese beiden Gruppen kann man da so unterscheiden.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler. Schön, dass ihr dabei seid. Claudia, die ist 49 Jahre alt, hat zwei Kinder und leidet unter einer depressiven Verstimmung und Schlafstörungen. Die Zeiten, in denen es mir gut geht, werden weniger, sagt sie. Ab 2-3 Uhr morgens liegt sie jede Nacht wach und kann nicht mehr schlafen. Je länger sie wach liegt, desto unruhiger wird sie innerlich und verspürt den Drang aufzustehen. Sie zwingt sich, liegen zu bleiben, schläft aber nicht mehr ein. Am nächsten Tag ist sie dann, klar, müde, kraftlos, schnell überfordert und schnell gereizt. Manchmal habe ich nachts Angst vor dem nächsten Tag, weil ich nicht weiß, wie ich das alles schaffen soll, so übermüdet, wie ich bin, sagt sie. So wie Claudia geht's vielen Frauen. Sie sind von einer depressiven Verstimmung in den Wechseljahren betroffen. Wie häufig sowas vorkommt, wie es sich anfühlt und was hilft, das klären wir mit Dr. Susanne Worms, Frauenärztin. Schön, dass Sie in dieser Folge dabei sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja.
Warum ist denn Ihnen dieses Thema selbst so wichtig?
Ich finde, es ist ein sehr weit verbreitetes Thema und es ist in weiten Teilen tabuisiert. Das heißt, man spricht über viele andere Dinge, aber nicht über die seelische Befindlichkeit in den Wechseljahren.
Wo kommt das her, dieses Tabu?
Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist gesellschaftlich bedingt. Also vielleicht möchte man nicht gerne sagen, dass man sich nicht so wohl fühlt, weil wir ja so eine Leistungsgesellschaft sind und alle müssen immer funktionieren. Dann ist es vielleicht im Job oder in der Partnerschaft auch nicht so angenehm zu sagen, ich fühle mich jetzt nicht wohl.
Sie haben jetzt gerade schon Gefühle angesprochen. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, wo man vielleicht auch gut ansetzen kann jetzt am Anfang, dass man überhaupt mal weiß, ich spüre da was in mir. Was ist das eigentlich? Wie würden Sie das beschreiben? Ja. Wie fühlt sich so eine Depression in den Wechseljahren denn an?
Also wir sprechen jetzt hier von einer depressiven Verstimmung oder Mediziner sagen auch eine dysphorische Störung. Das ist das Gegenteil von einer euphorischen Störung, also wenn man sich einfach traurig oder niedergeschlagen fühlt. Und es gibt eigentlich zwei Ausdrucksformen dieser Dysphorie. Das eine sind Frauen, die plötzlich merken, eigentlich ist doch alles ganz in Ordnung in meinem Leben. Trotzdem, ich kann mich nicht freuen. Ich schaue eine schöne Blume an oder ich rieche einen leckeren Duft oder ich treffe mich mit Menschen, die ich liebe oder gerne mag. Ich kann aber mich nicht freuen. Also die emotionale Antwort auf diese Dinge bleibt aus. Das ist die eine Gruppe. Und die anderen sind die, die eher so aggressiv werden. Also die merken, oh, mir wird alles zu viel, puh, ich fahre schnell aus der Haut. Wenn ich ins Haus komme, meine Kinder, die rennen in alle Zimmer und machen die Tür zu, nur damit sie nicht mit mir sein müssen. Und mein Mann sagt, Schatz, was ist mit dir denn los? Und so. Also diese beiden Gruppen kann man da so unterscheiden.
Und die mischen sich aber auch nicht, also dass man...
Doch, zum Teil auch. Also zum Teil geht das, diese Niedergeschlagenheit auch in so aggressive Störungen über. Also eine Frau, kann man ganz global sagen, hat sich emotional nicht mehr im Griff.
Und das geht dann, kann man das sagen, ab welcher Altersklasse so irgendwie los?
Also da gibt es ja den Begriff der Menopause, das bezeichnet die letzte Blutung im Leben einer Frau. Und ich hatte das nachgeguckt, angeblich soll das 51 sein, das ist aber schon seit Jahrzehnten immer dieselbe Zahl. Und ich persönlich habe aus meiner Erfahrung den Eindruck, dass das eher weiter nach hinten gerutscht ist schon. Das heißt, es gibt immer noch Frauen, die 53, 54 sind und immer noch munter vor sich hin bluten. Und diese Störungen des seelischen Befindens, das fängt aber schon in den Jahren vorher an. Also ich würde sagen 45 plus ungefähr. Es schwankt sehr stark.
Ja, also zum Thema Wechseljahre haben wir auch eine separate Folge noch für den Fitmacher. Wechseljahre, woran erkenne ich sie und wie kann ich die Beschwerden lindern? Folge 42, weiter nach unten scrollen, da findet er dann die Folge zum Thema Wechseljahre. Aber Wechseljahre kombiniert mit depressiver Verstimmung, ist das so, dass man das als Frau merkt, aha, das ist jetzt hier meine depressive Verstimmung, oder ist das eher so, ah, ich weiß nicht so recht, was mit mir los ist?
Letzteres. Okay. Ja, und oft ist es so, man ist ja auch, viele Frauen sind gut vernetzt und haben Freundinnen und die weinen sie dann vielleicht mal ein und dann letztendlich heißt es dann, geh mal zum Gynäkologen. Und eigentlich ist das so der erste Ansprechpartner, wenn es auftritt in einer Phase, wo die Frau im entsprechenden Alter ist, wo das halt wahrscheinlich ist.
Und wie häufig kommt dann sowas vor?
Also es ist ein nicht so gut untersuchtes Phänomen, wenn wir jetzt diese dysphorischen Stimmungen in den Wechseljahren anschauen. Man muss es immer gut abgrenzen von einer echten Depression. Dazu habe ich auch Zahlen, da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Die ganzen Beschwerden in den Wechseljahren sind ja so ein Komplex, da gehören seelische Beschwerden dazu, die Schlafstörungen und auch körperliche Beschwerden. Und wenn man den ganzen Komplex betrachtet, kann man die Gesamtzahl der Frauen ungefähr dritteln, dass man sagt, ein Drittel geht da durch und hat gar nichts. Die merken nichts, die fühlen sich wohl, es ist wie immer. Ein Drittel merkt vielleicht ein bisschen was. Und ein Drittel ist so schwer beeinträchtigt durch seelische Beschwerden, Schlafstörungen und so, dass die eine Behandlung brauchen. So ungefähr kann man sagen. Teilt sich das auf.
Und im Vergleich zur, Sie hatten es angesprochen, anderen Anführungsstrichen Depressionen, ist dann der Unterschied wie?
Das sind tatsächlich Zahlen, die musste ich nachgucken, weil ich das nicht so genau weiß. Ich habe jetzt mich auf der Seite des Robert-Koch-Instituts kundig gemacht. Und es ist so, dass insgesamt bei Frauen 9,7%, wenn man das letzte Jahr betrachtet, bei 9,7% eine echte Depression diagnostiziert worden ist. Und die Zahlen bei den Frauen zwischen 45 und 64, also das ist die Altersgruppe, über die wir jetzt sprechen, das ist 11,8%. Also das ist schon auch ein bisschen häufiger in dieser Phase, dass das ausbricht. Allerdings, und bei Männern ist es das Gleiche übrigens. Also Männer erkranken seltener an einer Depression, die sind aber auch in dieser Lebensphase stärker betroffen als in anderen Phasen.
Und was passiert so generell im Körper, wenn wir über eine depressive Verstimmung in den Wechseljahren sprechen?
Also es gibt ja ungefähr ab dem 45. Lebensjahr kommt dieses hormonelle System, was vorher ja gut funktioniert hat, in ein Ungleichgewicht. Und es gibt dann Phasen von Hormonmangel, meistens also Östrogenmangel. Und das schwankt aber sehr stark. Das heißt, ab 45 aufwärts haben wir manchmal Phasen bei Frauen, da sind die Östrogene 2- bis 3- bis 5-fach so hoch, wie sie eigentlich sein müssten. Und am nächsten Tag sind sie wieder null. Das heißt, Frau macht da so ein richtiges Wechselbad durch. Einen Tag ist es viel zu viel, den anderen Tag ist es viel zu wenig. Deswegen machen auch Hormonbestimmungen in dieser Zeit eigentlich wenig Sinn, weil ich kann was abzapfen und eine Stunde später ist es schon wieder total anders. Das macht man auch nicht, sondern man geht eigentlich nach der Befindlichkeit der Patientin vor. Und Östrogene haben im Körper eben nicht nur diese Eigenschaften, die Frau für die Fortpflanzung braucht, wir heißen Eisprung und so weiter, sondern sie sind an vielen anderen Stellen auch präsent. Und man nennt das dann, das Gewebe an verschiedenen Körperstellen hat Östrogenrezeptoren. Das bedeutet, dass das ist wie so eine Steckdose. Und wenn Östrogen anflutet, geht der Stecker in die Steckdose und bestimmte Funktionen werden dadurch ausgelöst. Und solche Hormonrezeptoren gibt es zum Beispiel in den Knochen, gibt es in der Haut, in der Schleimhaut und eben auch im Gehirn. Und da ganz besonders im limbischen System, was für die Gefühle zuständig ist. Und wenn das Östrogen fehlt, dann fehlt dort ein bestimmter Baustein, der im Gehirn bestimmte Gefühle produzieren kann oder der dazu beiträgt. Letztendlich ist das der Stoff, der im Gehirn die Gefühlswelt steuert, ist das Serotonin. Aber dieser ganze Prozess kann östrogenabhängig sein. Ist nicht bei jeder Frau so stark, aber bei einigen ist das halt so.
Würden Sie aus Ihrer Erfahrung, Berufserfahrung sagen, dass es Frauen hilft, es zu verstehen, warum sie sich so fühlen?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es auch eigentlich schade, dass dieses Tabu besteht.
Weil Sie es ja auch gerade erklärt haben, was so im Körper passiert.
Ja, es ist ja für alle Menschen wichtig. Auch vielleicht für Sie als Mann ist es wichtig. Sie haben ja auch Kolleginnen und Freundinnen und eine Mutter und eine Schwester und eine Frau. Ja, und das ist, wir sind ja vernetzt in unserer Gesellschaft und um uns herum sind ja viele andere Menschen und es wäre gut, das zu verstehen, wenn Frauen halt im entsprechenden Alter sind und ein bisschen komisch oder irgendwie was, dass man dann sagt, sag mal, geht's dir eigentlich gut oder entsprechendes Verständnis halt aufweist.
Ja. Ja, weil man vielleicht auch mit sich selbst auch einfach als Frau dann unzufrieden und sagt, ich will vielleicht auch gar nicht so sein, wie ich mich gerade fühle. Ne?
Natürlich nicht, nee.
Und dieser Wust an Hormoncocktails, die man dann in dieser Phase hat, was bedeutet das dann für den Alltag? Sie haben es Anfang schon angesprochen, dass es Frauen gibt, die dann irgendwie ganz unausgeglichen werden, die aggressiv werden, manche ziehen sich eher so zurück. Wie sieht dann so ein Alltag aus?
Ja, das gibt halt diese beiden Gruppen, die ich vorhin schon gesagt habe. Die einen würden sich wahrscheinlich eher zurückziehen und dann plötzlich Dinge nicht mehr machen, die sie eigentlich gerne machen. Gehen sie nicht mehr zum Chor oder gehen nicht mehr zu ihrem Sport oder mögen auch keine Freunde mehr treffen, weil halt diese Traurigkeit da ist. Und die anderen sind eher dann so überfordert, dass sie sagen, oh, jetzt ist mein Alltag so voll und ich bin ständig so gestresst und ich weiß gar nicht warum, weil es ist doch nichts anders als vorher und trotzdem belastet mich alles so und ich komme nicht zur Ruhe. Dazu müsste man vielleicht die Schlafstörungen noch erwähnen, die auch ein wichtiges Thema sind und das geht ja auch Hand in Hand. Also wenn man nachts ständig aufwacht, weil man Hitzewellen hat und nicht durchschlafen kann, ist man natürlich dann auch am nächsten Tag geschlaucht.
Ja, und wir hatten ja im Vorfeld auch über so eine Art Booster gesprochen, die man dann hat in diesen Wechseljahren. Was würden Sie da definieren? Was ist so ein Booster?
Was das noch verstärkt, meinen Sie, diese Beschwerden? Also da glaube ich eher, dass diese zweite Gruppe, die sich ständig überfordert fühlt, dass die eben auch solche sind, die sich immer alles auf die Schultern laden und meinen, sie müssen alles super und korrekt und toll machen und immer noch mehr und mehr machen.
Und es ist ja generell auch meistens ein neuer Lebensabschnitt, der dadurch beginnt, dass irgendwie, Sie sprachen im Vorfeld davon, dass irgendwie Kinder aus dem Haus sind oder aus dem Gröbsten raus sind und generell viel passiert.
Ja, ja, das ist dieses ganze Problem der Midlife-Crisis, also das haben Männer ja genauso auch, aber für Frauen ist es vielleicht emotional auch noch belastender, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Viele haben dann in der Phase auch alte Eltern, die krank werden und versorgt werden müssen. Es gibt auch sowas, was ich gelesen habe, dass ein Armutsrisiko da sein kann für Frauen, wenn sie zum Beispiel alleinerziehend sind und dann in dieser Phase merken, ich kann bestimmte Dinge mir gar nicht leisten, weil ich zu wenig Geld habe. Das könnte auch ein Punkt sein.
Also, dass man dann zusätzlich in diese depressive Verstimmung dann kommt, ne? Also,
ja. Und die generelle Leistungsfähigkeit lässt natürlich auch nach, jetzt mal ganz abgesehen vom Geschlecht. Aha. Das geht man dann ja genauso, dass man plötzlich denkt, oh, ich laufe gar nicht mehr so schnell wie früher oder früher konnte ich doch noch das und das heben und das geht jetzt gar nicht mehr oder ich krieg Rücken.
Ja. Also, ich fasse jetzt zusammen. Wir haben jetzt generell, sag ich mal, die Wechseljahre, was dazu führt, dass sich der Körper hormonell umstellt. Dazu kann es dann bei ein Drittel der Frauen auch vorkommen, dass sie eine depressive Verstimmung dadurch haben. Und man soll aber im Alltag noch genauso weitermachen oder möchte vielleicht genauso weitermachen, wie es vorher war. Das ist ja Wahnsinn, oder?
Ja. Also. Ja. Also irgendwann läuft das System vor die Wand. Es geht so nicht mehr weiter. Und ich denke, das jetzt erstmal so an sich zu bemerken, ist auch erstmal schwierig.
Ja. Ist das denn ein Schleichen oder kommt das so, ich wach morgens auf, zack, ach, irgendwie ist komisch?
Ich glaube, es ist phasenweise. Also besonders betrifft das Frauen, die vorher schon manchmal während des Zyklus in den Tagen vor ihren Tagen solche Probleme bemerkt haben, dass sie dann gemerkt haben, oh, ich bin aber jetzt hier Fenster drauf und sich dann aber gucken auf ihren Zykluskalender, aha, in 3 Tagen kriege ich meine Regel und dann ist das ja wieder weg. Und das sind auch die, die eigentlich eher so ein erhöhtes Risiko dafür haben, dass es ihnen in den Wechseljahren passiert.
Also das ist ihnen
dass sie depressiven Verstimmungen dann in Wechseljahren bekommen und die gehen dann eben nicht mehr wieder weg, weil ja keine neue Blutung kommt und das irgendwann aufhört.
Ja, was haben Sie sonst so in Ihrer Berufserfahrung so an Rückmeldungen von den Frauen bekommen? Was war so noch irgendwie klassisch in dem Zusammenhang?
Meinen Sie jetzt bezüglich der Wechseljahre oder bezüglich der Verstimmungen?
Ja, wir können ja beides. Also hauptsächlich jetzt um die depressive Verstimmung, aber was so, vielleicht haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das ist auch ein Klassiker oder das habe ich sehr häufig gehört in dem Zusammenhang.
Ja, da geht es auch um sexuelle Probleme, also dass keine Lust mehr da ist, oft. Oder auch durch diese Überforderung bedingt, lass mich schlafen, so nach dem Motto. Und dann eben auch Partnerschaftsprobleme aufgrund dessen auftreten können.
Ja gut, wenn man mit sich selbst unzufrieden ist, ne?
Ja.
Dann doch irgendwie die Bedürfnisse, jemand anders zu befriedigen, ist das wahrscheinlich nicht so einfach dann. Ne?
Genau, ja. Das kann der Grund sein.
Wie lange hält das denn an? Also wenn wir jetzt den Zustand definiert haben, sagen, okay, so sieht's aus, wie lange muss ich da als Frau jetzt durch, damit es mir irgendwie wieder besser geht nach so einer depressiven Verstimmung?
Ja, das denken ja immer alle, dass die Wechseljahre wie so eine Art Stromschnellen sind und vorher war alles toll und dann kommen diese Stromschnellen und hinterher ist es wieder so wie vorher. Aber so ist das ja nicht, sondern diese Phase markiert ja einen Übergang in eine ganz andere Lebenszeit. Das heißt, die Zeit, wo der Körper ohne die Östrogene zurechtkommen muss. Den Übergang kann man ein bisschen sanfter gestalten durch Behandlung und so, aber letztendlich geht es darum, dann in die eine Anpassung zu finden in die neue Lebensphase. Und ich glaube, wenn man immer so weitermacht wie vorher, wird es nicht besser werden.
Okay, das höre ich jetzt raus. Also man muss definitiv was ändern, sonst...
Ja.
Okay.
Sonst würde ich nicht sagen.
Ja. Was ändere ich denn dann?
Ja, es gibt vieles, was man tun kann. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, was Frau selber tun kann.
Ja, also erstmal finde ich es jetzt, frustrierend, aber so, dass ich sage, hilft wahrscheinlich nur radikale Akzeptanz, dann zu sagen, dass wenn ich nichts tue, dass das dann immer so weiterläuft. Finde ich jetzt schon irgendwie perspektivisch gesehen runterziehend, oder? Also wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt nichts tun als Frau, dann werden Sie in dieser Verstimmung eher bleiben, wenn nicht sogar verstärkter durchleben müssen.
Ja, ich denke mal, erstmal ist es ja wichtig zu akzeptieren, dass das so ist. Und wenn ich jetzt merke, ich schaffe meinen Alltag nicht mehr, dann ist es doch die Konsequenz, da jetzt erstmal die Reißleine zu ziehen und Pausen einzulegen. Und da ist es sehr wichtig, dass die Pausen etwas sind, wo ich merke, das tut mir jetzt persönlich gut und es nährt meine Seele. Also es tut der Seele insofern gut, als ich wieder auftanken kann und meine Stimmung sich verbessert. Und ich das Gefühl habe, während dieser Tätigkeiten komme ich eigentlich selber vor als Mensch.
Und, haben Sie ein Beispiel?
Ja, es gibt viele Beispiele. Muss jede Frau für sich selber entscheiden, was für sie gut ist. Also ein ganz großes Thema ist Sport. Also wer bis dahin keinen Sport gemacht hat, sollte das machen. Da geht es hauptsächlich um aerobe Sportarten, also da, wo die Pumpe ordentlich was zu tun hat. Joggen, Nordic Walking, Fahrradfahren, Schwimmen. Von mir aus ordentlich abtanzen in der Disco, ist egal. Aber es sollte etwas sein, wozu man Lust hat und was man gerne macht. Das zweimal in der Woche. Dreiviertelstunde.
Weil der Hormonhaushalt dadurch sicher...
Ja, Hormonhaushalt, das ist jetzt ein anderes System. Die Muskulatur hat auch bestimmte Stoffe, die sie ausschütten kann und die das Wohlbefinden deutlich steigern. Endorphine, Myokine, das Thema. Zweitens eine Phase der Kontemplation in der Woche, also irgendwas, was einen entspannt. Das können körperliche Entspannungen, zum Beispiel Yoga, in die Sauna gehen. Das können seelische Entspannungen sein, zum Beispiel Meditation. Oder man sucht sich Hilfe mit einer Gesprächstherapie.
Seele baumeln lassen, hatten Sie jetzt, glaube ich, gesagt. Immer nichts machen, runterfahren. Das sind alle Stichwörter, die eigentlich perfekt zum Angebot der Heimatkrankenkasse passen. Die nennen das Auszeit, ist eine Zusatzleistung der Heimatkrankenkasse. Und da geht es im Prinzip um die Dinge, die Sie gesagt haben. Also, dass man mal irgendwie was für sich macht, dass man irgendwie einen Sport macht, dass man Wellness macht, dass man einen Yogakurs bucht, dass man ja vielleicht auch alles irgendwie miteinander mischt. Gibt da diverse Angebote. Die Heimatkrankenkasse unterstützt die Auszeit mit einem Zuschuss von bis zu 200 Euro pro Person. Wie groß dann noch euer Eigenanteil ist, liegt natürlich daran, welches Programm ihr bucht, beziehungsweise in welcher Unterkunft ihr schlafen möchtet. Konkrete Preise könnt ihr im Online-Katalog nachgucken. Und Versicherte der Heimatkrankenkasse haben auch jedes Jahr Anspruch auf bis zu 2 Präventionsmaßnahmen. Könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr auf den Link in den Shownotes klickt. Ja, also wir machen jetzt Sport, was zur Entspannung. Und wenn ich das alles mache, Ja, dann freue ich mich irgendwann auch wieder über die Blume im Garten, weil das war Ihr Beispiel ja am Anfang.
Ich glaube schon,
ja,
okay. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich bei diesen Tätigkeiten vorkomme. Das können auch Hobbys sein, also sowas Kreatives wie Malen oder Singen oder Musik machen.
Ist ja schon auch nur eine Reise dann wieder zu sich selbst, so, oder?
Also. Schon, ja. Ich habe häufig die Frauen auch gefragt, was hast du denn oder was haben sie denn als kleines Mädchen oder als Kind so gerne gemacht? Ja, dann kam da manchmal sowas raus, was sie eigentlich total gerne machen, was sie mögen, was sie entspannt und was aber dann im Erwachsenenleben nicht mehr vorgekommen ist.
Was ist das denn dann?
Ja, sowas zum Beispiel wie Malen oder Tanzen oder, ja, ich habe früher im Schulchor gesungen, ja, ne?
Dann machen sie das.
Ja.
Ja, stelle ich mir auch unglaublich anstrengend vor, dann diesen, also sich selbst erstmal, weiß nicht, hinzusetzen mit einem Zettel und einem Stift und zu überlegen, okay, was mag ich eigentlich, was gefällt mir? Hat ja auch ein bisschen mit Arbeitern zu tun, oder?
Ja, natürlich. Das ist Arbeit an der eigenen Person. Übrigens, Zettel und Stift ist auch nicht schlecht. Also es gibt so ein Positivitätstagebuch, das vielen auch hilft, dass sie sich am Nachttisch legen und abends aufschreiben, was eigentlich am Tag alles gut war. Also 3 gute Sachen aufschreiben, damit man nicht nur im Garten immer sieht, oh, da muss ich Unkraut rupfen und so und nur die negativen Dinge, sondern auch sich mal freut, wenn was gelungen ist.
Wie weit kann der Partner vielleicht dann auch helfen? Also lohnt es sich in Anführungsstrichen anzusprechen und zu sagen?
Ja, das ist jetzt eine wirklich gute Frage, weil ich das jetzt vergessen hätte, aber delegieren ist auch ein ganz großes Thema. Also nicht immer rumhetzen und wetzen durch den Alltag, sondern vielleicht mal auch dem Mann sagen, du, ich muss zum Yoga, hier hast du eine Liste, mach mal den Großeinkauf. Das wird sicherlich helfen. Also, dass man sich überlegt, wer in meinem Freundes- oder Familienkreis kann eigentlich welche Aufgaben übernehmen. Oder die jugendlichen Kinder, dass man denen sagt, wasch mal selber deine Wäsche. Ist doch nicht so schlimm.
Das sind dann Momente, wo dann gesagt wird, Mama ist irgendwie komisch, die wird jetzt so streng oder so. Ist das? Also könnte ich mir gut vorstellen, wenn man sich dann selbst ja ändert, weil man sich ändern muss, damit es einem nicht schlechter geht, dass das dann im Umfeld schon auffällt.
Ja, natürlich. Ja. Aber ist doch nicht schlimm. Selber Wäsche waschen lernen ist doch super Programm fürs Leben.
Ja, da war jetzt ein Beispiel. Aber wenn man in der Ehe jetzt nie so harte Ansagen in Anführungsstrichen gemacht hat, aber um sich selbst irgendwie besser zu fühlen oder den Prozess zu begleiten oder für sich zu begleiten, damit es einem besser geht, dann so harte Kante zu zeigen, ist ja auch fürs Umfeld dann wahrscheinlich ungewöhnlich.
Naja, aber es muss ja nicht unbedingt harte Kante sein. Der Mann hat ja auch schon gemerkt, dass seine Frau nicht gut drauf ist. Und wenn sie ihm dann sagt, du, das wird mir helfen, wenn du jetzt den Großeinkauf machst und ich mal eine Stunde für mich habe, dann ist das, glaube ich, ein guter Plan.
Ja, und ich glaube, wenn man das jetzt, also jetzt Sport beispielsweise mit einer Freundin oder Freundinnen zusammen macht, dann ist das ja auch nochmal eine andere Ebene, auf der man sich freundschaftlich dann begegnet. Also das kann ja auch nochmal eine neue Dynamik dann mit sich bringen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also da gibt es auch Untersuchungen darüber, dass Frauen leichter sich aufraffen, zum Sport zu gehen, wenn sie das mit einer Freundin zusammen machen. Unsere Freundinnen sind ja genauso alt wie wir, also denen wird es ja auch ähnlich gehen. Und das nützt dann was, sich ein bisschen zu vernetzen und Dinge da so im Alltag dann zu tun, zusammen zu machen.
Aber dann ist Austausch ein wichtiges Thema, haben Sie gesagt, ob jetzt mit der Partnerfamilie, mit Freundinnen?
Ja, kommunizieren ist auf jeden Fall gut. Weil ich glaube, man erwartet nicht so viel positive Rückmeldung, wie wenn man das kommuniziert.
Und Gesprächstherapie, hatten Sie auch noch gesagt, dass das ganz hilfreich wäre dann, ne?
Also sowas wie so eine Überforderung in dieser mittleren Lebensphase. Ich glaube schon, dass da auch eine Therapeutin helfen kann, die einfach von draußen drauf blickt. Oder vielleicht gibt es Lebensthemen, die in der Zeit dann plötzlich hochkommen, die man halt die ganze Zeit durch Arbeiten und immer dieses Hamsterrad im Alltag ein bisschen übertüncht hat und die dann plötzlich sich melden. Wenn sowas der Fall ist, dann wäre es schon gut, auch eine professionelle Gesprächstherapie zu haben.
Was ist mit Medikamente, Naturheilmittel, Tröpfchen?
Ja, natürlich. Also es gibt ja... Dieses, was wir bis jetzt besprochen haben, ist ja eher so, was Frau selber machen kann. Natürlich gibt es auch Medikamente und da würde ich schon auch sagen, dass die naturheilkundlichen Medikamente an erster Stelle stehen sollten. Wenn es jetzt Schlafstörungen sind oder diese seelischen Verstimmungen und sich nicht freuen können, ist Johanniskraut manchmal ganz gut. Ich weiß, dass die Psychiater Johanniskraut nicht schätzen, weil es dazu führt, dass andere Medikamente oft unwirksam gemacht werden können oder in ihrer Wirksamkeit behindert werden können. Wenn aber eine Frau sonst gar nichts einnimmt, ist es manchmal großartig. Es muss allerdings gut dosiert werden. Also es nützt jetzt nichts, da irgend so einen Tee zu trinken, sondern da sollte schon eine gute Dosis auch eingesetzt werden. Die einzige Nebenwirkung kann sein, dass die Lichtempfindlichkeit der Haut sich verschlechtert. Also da muss man dann im Sommer einen guten Sonnenschutz verwenden. Mhm. Wenn jetzt das eher so aus dem körperlichen Bereich ist mit diesen Hitzewellen, dann wäre es zum Beispiel gut, ein Medikament aus der Rhabarberwurzel zu verwenden. Das hilft vielen Frauen auch. Da geht es jetzt wieder um diese Rezeptoren, also die Hormonrezeptoren. Und es ist nicht bei jeder Frau so, dass diese pflanzlichen Mittel da gut andocken. Also man kann das versuchen, aber wenn das da nach 14 Tagen oder 3 Wochen nicht geholfen hat, ist das nicht mehr sinnvoll. Und dann sollte man vielleicht eine schulmedizinische Behandlung machen. Und nun, ich sitze hier, bin Gynäkologin, natürlich kann man Östrogene geben. Das ist jetzt auch in letzter Zeit enttabuisiert worden. Es gab eine ganze Zeit, wo das gar nicht mehr gemacht wurde aufgrund des Brustkrebsrisikos. Aber da gibt es jetzt neuere Studien, dass es eigentlich zu vernachlässigen ist, wenn die Frauen sich regelmäßig untersuchen lassen. Das heißt, wenn man das macht, Mammographie-Screening, also die Brust röntgen lassen. Wir machen das mit bioidentischen Hormonen, die sind ganz normal von der Krankenkasse zu verschreiben und solche, die man über die Haut aufträgt, weil die wenig die Leber belasten und ansonsten sehr, sehr, also praktisch im Körper dasselbe auslösen wie auch die natürlich hergestellten Hormone, die aus den Eierstöcken kommen. Da gibt es immer zwei, die man da anwendet. Das eine ist ein über die Haut gegebenes Östrogen und das andere ist ein Gelbkörperhormon, was abends geschluckt wird als Tablette. Wenn eine Frau wirklich sehr, sehr deprimiert ist und die Verstimmungen sehr doll sind und man macht das 3 Tage lang, ist es meistens gut. Und die sagen, ich fühle mich wie vorher. Wenn das eine Weile gegeben worden ist und nicht geholfen hat, dann spricht das eher dafür, dass es doch eine klassische Depression ist. Und die gehört dann in die Hände der Psychiater. Da gibt es Medikamente auch dagegen, Antidepressiva.
Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde das jetzt in der Summe wirklich ganz schön viel für so einen Körper, wenn dann alles so zusammenkommt. Und wenn Sie sagen, dass es Männer ja auch in dem Maße auf eine andere Art und Weise betreffen kann, wenn dann irgendwie beide zu Hause sind, die Kinder sind aus dem Haus, man sitzt vielleicht jetzt ganz klassisch gesprochen in einem Einfamilienhaus, die Kinder sind weg, man hat einen großen Garten und denkt sich so, was passiert hier eigentlich gerade? Das ist ja jetzt eine Situation, die man jetzt nicht so toll empfindet wahrscheinlich, ne?
Ja, deswegen ist es gut, dass man es irgendwie zulassen kann, dass sowas passiert und sich dann so ein Regime vornimmt, dass man nicht da so reinläuft, auch als Paar.
Ja, gibt es etwas, was ich vorbeugend tun kann jetzt für mich oder als Paar, damit ich nicht in eine depressive Verstimmung in den Wechseljahren komme?
Ja, ich glaube, dass man das Wohlbefinden im Leben auf mehrere Säulen stützt und schöne Dinge sich vornimmt, seine Hobbys pflegt, nicht nur alles auf die Arbeit produziert. Das ist ja eher so ein Männerding, dass sie sich halt sehr, sehr stark über ihre Arbeit definieren und dann plötzlich merken, oh, ich schaffe ja auch gar nicht mehr so viel.
Wenn Sie sagen, man sollte sich dann bei einer depressiven Verstimmung in den Wechseljahren darauf berufen, was man generell gerne macht, wäre es ja gut, wenn man vielleicht schon ein paar Jahre vorher irgendwie sagt, okay, bevor ich jetzt ganz aus dem Beruf raus bin, suche ich mir mal irgendwie wieder ein Hobby, damit ich das so ein bisschen abfedere dann.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also das Leben auf mehrere Säulen verteilen und Dinge einstreuen, die Inseln im Alltag sein können, wo man Kraft tanken kann. Und da vielleicht selber auch so ein bisschen aufmerksamer sein, auch vorher schon, dass man merkt, oh, ich bin jetzt hier erschöpft, das war jetzt heute viel zu viel und ich brauche mehr Pausen. Und da ist es dann gut, wirklich das regelmäßig zu machen. Also jetzt nicht so wie die Lehrerinnen da 3 Monate furchtbar reinhauen und sich immer auf den Urlaub freuen, bald habe ich Urlaub und der Alltag wird zugestapelt und dann plötzlich kommt der Urlaub und dann wird man krank. Sondern lieber dann wirklich dazu sehen, dass pro Woche da so ein paar Inseln sind, wo man sich erholen kann.
Haben Sie sonst noch etwas auf Ihrem Zettel jetzt, was Sie sich aufgeschrieben haben, was ich jetzt noch nicht abgefrühstückt habe?
Vielleicht sollte man zum Thema Medikamente noch sagen. Ja. Viele gehen ja mit den Schlafstörungen dann und bekommen dann Schlaftabletten. Und das soll eigentlich nicht sein. Also da ist es dann besser, wirklich entweder eine Hormonbehandlung durchzuführen, die zum besseren Schlaf führt, oder Antidepressiva. Die haben einen ganz schlechten Ruf und sind aber eigentlich gute und wirksame Medikamente und verbessern oft auch den Schlaf. Während diese rein chemischen Schlafmittel eigentlich alle abhängig machen und hinterher kommt man nicht mehr ohne diese zurecht. Also das soll möglichst vermieden werden.
Dann lieber abhängig von Yoga und Sport.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Dr. Worms, ich danke Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind in dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten der einen oder anderen Frau helfen, beziehungsweise ja emotional abholen. Das kann ja manchmal auch schon viel bringen. Und wollen wir hoffen, dass, um das Bild jetzt zu schließen, wie Sie es eingangs sagten, sich die ein oder andere Frau jetzt demnächst auch bald wieder über eine Blume freuen kann. Schön, dass Sie uns geholfen haben.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.